Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, heute wieder mit einer speziellen Ausgabe für euch. Ein Thema, was ich schon sehr lange im Kopf hatte. Und das Thema Kopf ist da tatsächlich auch das Stichwort. Es geht heute um Helme. Es geht um die Helme in der Formel 1. Und wir haben ein traditionsreiches deutsches Unternehmen, was bekannt ist für gute Helme in der Formel 1. Zusammengearbeitet haben sie unter anderem natürlich, und das ist sicherlich der bekannteste oder das bekannteste Testimonial sozusagen, Michael Schumacher, aber eben auch viele weitere Fahrer. Und ich würde gerne mal darüber sprechen, wie die Entwicklung der Helme in der Formel 1 so sich verändert hat, was vielleicht noch geht, wie so ein Helm überhaupt zusammengebaut ist, was da alles mit einfließt. Und da habe ich mir den Servicetechniker für Racing-Sachen sozusagen bei der Firma und den Produktmanager von Schubert eingeladen. Sven Krieter ist da. Hallo Sven.
Hallo Kevin, grüß dich.
Erstmal natürlich die erste Frage, geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Wir waren ja nun in Australien beim ersten Rennen und es war ja relativ kurzfristig klar, dass das Rennen dann doch nicht stattfinden wird. Wir sind dann auch frühzeitig abgereist wieder und ich bin Sonntag wieder zu Hause gewesen und habe dann erstmal 2 Wochen Urlaub gemacht. Ich hatte jetzt keine Anzeichen oder sowas. Ich denke, einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme, habe mich 2 Wochen in Isolierung quasi begeben, Self-Isolation, wie man ja heute schon sagt. Und nein, aber mir ging es gut, ich hatte keine Anzeichen, einfach nur, weil ich halt viel unterwegs war und an den Flughäfen weiß man ja auch nicht, wen man so trifft. Deswegen war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, erstmal 2 Wochen zu Hause zu bleiben.
Ich muss dich natürlich auch fragen, dadurch, dass du vor Ort warst, wie hast du diese ganze Posse um diese Absage wahrgenommen?
Also wir sind ja nun erstmal ganz normal angereist und es war ja nun schon klar, dass China nicht stattfinden wird und dann war auch Bahrain kritisch und was ja nun gleich im Anschluss an Australien gewesen wäre und auch Vietnam war auf der Kippe und also wir sind am Mittwoch das erste Mal an der Rennstrecke gewesen, da holen wir unsere Pässe ab und organisieren uns schon mal so ein bisschen, bereiten die Helme für das Fotoshooting vor und so Kleinkram. Und dann ist Donnerstag unser eigentlicher Tag, wo wir dann im Endeffekt alles vorbereiten für das Wochenende und auch speziell für das erste Training. Und am Mittwoch hat man noch gar nichts mitgekriegt. Natürlich gab es schon irgendwie so Gerüchte mit oder ohne Fans und sollte man absagen. Ich glaube, da war halt viel von den in der breiten Masse, also von den Einheimischen, die das gefordert hatten, dass es besser nicht stattfinden sollte aufgrund des Virus. Und ja, am Donnerstag war es halt auch noch nicht so sicher und wir waren dann auch vorsichtig. Ich glaube abends oder nachts kam dann die Entscheidung, dass es bis 10 Uhr am nächsten Tag, also am Freitag, wo man eigentlich auch schon an der Strecke ist, um alles vorzubereiten. Also wir jetzt speziell die Helmtechniker. Und ja, wir sind aber am Freitag nicht an die Rennstrecke gegangen, weil wir einfach auch die Befürchtung hatten, dass wenn wir da im Paddock sind, dass wir vielleicht auch unter Quarantäne automatisch gestellt werden und wir dann also 2 Wochen nicht abreisen können. Deswegen haben wir uns da erstmal ferngehalten vom Paddock und ich glaube um 10 Uhr kam ja dann auch die Meldung, dass es wirklich nicht stattfindet.
Du sagst wir, wie viele wart ihr da oder wie viele seid ihr, wenn ihr an der Strecke seid?
Es gibt, also von Schubert gibt es nur einen, nämlich mich. Es gibt aber noch 3 weitere Helmhersteller. Wir sind ja nicht die einzigen. Und mit dem einen quasi von der Konkurrenz bin ich auch ganz gut befreundet und wir reisen halt zusammen. Wir sind ja cool. Im Grunde Individuen, die dort umherreisen. Wir gehören zu keinem Team gewissermaßen an. Deswegen verbündet man sich quasi auch so ein bisschen, um dann auch die Reisen so ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und bucht man sich auch mal zusammen in die Hotels, man teilt sich die Mietwagen. Und deswegen hatte ich da mit 2, 3 anderen Kollegen, Ausrüstern, quasi hatten wir in einem Café gesessen und halt auf die Meldung gewartet, ob nun was passiert oder auch nicht.
Und dann konntet ihr relativ schnell umbuchen und seid schnell wieder rausgekommen?
Ja, ich habe dann, also ich wollte dann erst bleiben, weil ich meine, die Flüge waren ja eh gebucht. beziehungsweise musste ja umbuchen. Der Direktflug wäre ja nach Bahrain gegangen, nicht Direktflug, aber es wäre direkt weiter nach Bahrain gegangen. Aber die hätten wahrscheinlich auch niemanden mehr reingelassen. Ich meine, war ja auch nichts mehr zu holen, weil ja auch Bahrain dann abgesagt wurde. Und ich bin Samstag dann, ich habe Freitag den Reisemann, Fachmann noch angerufen und gesagt, dass ich einen Flug nach Hause brauche. Und dann ging es Samstagnacht dann wieder Richtung Heimat.
Okay. Kommen wir mal zu deinem Beruf. Wir haben es gerade gesagt, Servicetechniker, Produktmanager. Vielleicht mal erstmal zu dir. Was hast du gelernt? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Das ist eine recht interessanter Werdegang. Also ich bin gelernter Heizungs- und Lüftungsbauer. Hatte meine Ausbildung abgeschlossen, hatte noch ein Jahr gearbeitet, um Berufserfahrung zu sammeln. Dann musste ich zur Bundeswehr, zum 10-monatigen Grundwehrdienst. Bin dann rausgekommen. Dann konnte mich meine Firma aber nicht nehmen, weil das war eine Heizungsbaufirma, die viel auf Großbaustellen gearbeitet haben, die natürlich über den Winter nicht liefen. Ich wollte dann also auch wieder zurück in die Firma. Man konnte aber nichts mit mir anfangen zu dem Zeitpunkt. Also musste ich dann erstmal was anderes machen, beziehungsweise habe erstmal gar nichts gemacht, habe versucht natürlich, mir einen Job zu finden. Habe dann eine Weiterbildungsmaßnahme von VW dran teilgenommen, die dann mir die Chance ermöglicht hätte, entweder im Werk direkt anzufangen oder bei einem Zulieferbetrieb. Da musste ich dann aber leider ausscheiden, weil ich mich dann beim privaten Fußballspielen das Kreuzband gerissen hatte und dann bin ich länger als 6 Wochen ausgefallen. Und dann hieß es, können Sie mich nicht so lange durchziehen. Dann kam die OP und nach der OP, als dann alles wieder gut und gesund war, musste ich halt überlegen, was ich mache. Ich habe natürlich parallel auch als Heizungsbauarbeiter arbeiten wollen und diverse Firmen angeschrieben, aber war wohl auch so eine Phase, wo das alles nicht so rosig aussah. Und dann bin ich in eine Zeitarbeitfirma gegangen, um halt da über diese Schiene wieder zurück in meinen Job zu kommen. Ich habe diverse Zeitarbeitfirmen durch, weil die konnten mich alle nicht an Heizungsfirmen vermitteln, Heizungsbaufirmen vermitteln. Habe dann nach, ich glaube, 11 Monaten bei der einen und derselben Zeitarbeitsfirma zu einer anderen gewechselt, in der Hoffnung, dass es da besser läuft. Die hatten aber auch nichts für mich. Dann haben sie aber Anfang Dezember 2000 angerufen, sie hätten da was bei Schubert. Schubert war damals noch in Braunschweig. Ich komme ja auch aus Braunschweig. Und da müsste irgendwie ein Hochregallager aufgebaut werden. Man würde gern die Helme katalogisieren und das müsste alles aufgebaut werden und einsortiert. Und das würde zwar nur 4 Wochen gehen, aber so als Übergang bis Weihnachten wäre das jetzt keine schlechte Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich natürlich. Ja, und dann fing das so an und sollte, wie gesagt, nur bis Weihnachten gehen. Man hat dann gesehen, dass ich das alles selbstständig und in Eigenregie auch organisiert habe und hat da scheinbar ein bisschen Potenzial gesehen. Man hat mich dann weiter dort behalten. Ich war dann im Werkzeugbau und habe dann so ein bisschen überall mal zur Hand gegangen, wo halt Hilfe notwendig war. Das ging dann bis zu dem Tag, wo man sich entscheiden musste, ob man mich behält oder abgeben muss. Denn nochmal verlängern ging nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Und dann gab es wohl am letzten Tag meines Arbeitstages dort auch eine kleine Konferenz von den Entscheidern. Ja, und am Ende hat man dann gesagt so, Herr Trieter, Sie sind jetzt fest bei Schubert engagiert und zu dem Zeitpunkt hatte ich im Prüflabor gearbeitet.
Was hast du da gemacht?
Es gibt ja, also zum einen ist das Prüflabor da, um Neuentwicklungen zu testen, auf Stoßdämpfung, auf Durchdringung. Es gibt diverse Tests, die so ein Helm bestehen muss. Dazu gehört auch Vorbereiten, die Helme anzeichnen, die werden an bestimmten Punkten geprüft, so Motorradhelme zum Beispiel, aber auch diese ganzen Prototypen zum Testen dann aufbauen und habe auch zu dem Zeitpunkt schon einen Feuerwehrhelm fast selbstständig zur Zulassung gebracht. Das findet dort auch statt, diese ganzen Zulassungsprüfungen. Und das war mein Job dann schon seit 1,5 Jahren zu diesem Zeitpunkt.
Ja, man muss vielleicht mal kurz für die Hörer draußen erklären, Schubert ist nicht nur Motorsporthelm, ne? Also da ist so viel mehr dahinter. Es werden für die verschiedene Arbeitsweltbereiche werden Helme hergestellt bei euch, Feuerwehrhelme, Helme für die Polizei, fürs Militär. So fing das ja eigentlich auch mal an, quasi im Helmgeschäft damals. Ja, und dann natürlich der Motorsport. Hattest du denn schon immer eine Motorsportaffinität? Wie bist du da reingerutscht dann?
Also eine Affinität überhaupt nicht und nicht mal irgendwie ein leises Interesse. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Schubert angefangen hatte, vielleicht mal ein oder zwei Formel-1-Rennen gesehen, weil das war in dem Jahr, in dem Schumacher das erste Mal Weltmeister geworden ist, da war dieser Hype so groß und Schumacher hier und Schumacher da. Dann habe ich mir das mal angeguckt und ich bin eher so der Fußballfan oder damals natürlich auch selber noch Fußball gespielt. Da war Fußball eher so Steckenpferd, aber Motorsport so überhaupt nicht.
Und wie bist du dann zu der Position gekommen, in der du jetzt bist, dass du quasi hauptverantwortlich bist, nicht nur für die Formel-1-Fahrer sozusagen bei Schubert, sondern eben auch für alle, die im Motorsport tätig sind. Wenn Not am Mann ist, dann wirst du gerufen.
Genau. Wir sind eine relativ kleine Abteilung, das muss man dazu sagen. Es gab Schubert hat ja den ersten Formel-1-Helm 1999 entwickelt und Nick Heidfeld war ja unser erster Fahrer 2000. Man hatte damals, glaube ich, noch keinen Servicetechniker. Also ich habe 2000 angefangen als Hilfsarbeiter quasi. Da fing das Ganze bei Schubert an, loszugehen. Ich habe aber zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht so viel mitbekommen, weil wir räumlich stark getrennt waren. Also die Entwicklungsabteilung, wo auch die kleine Formel-1-Abteilung untergebracht war, die war ja auch nur ausgelegt, da so zwei, drei, vier Fahrer auszustatten über das ganze Jahr. Und dementsprechend hat man da auch jetzt nicht so super viel von mitbekommen, außer man hat mal irgendwie was erledigen müssen für die kleine Abteilung. Und es gab 2000, wie gesagt, die erste Saison, in der Nick Heidfeld mit unserem Helm gefahren ist. Und da hatte man irgendwie nur bei einigen Rennen jemanden hingeschickt für den Service. Und das ging dann aber ganz anders los, als Michael Schumacher und Ralf Schumacher dann zu uns gekommen sind. Dann hatten wir schon drei Fahrer 2001 und da hat man gesagt, so, man kann nicht mehr sporadisch nur jemanden hinschicken. Man muss da jetzt permanent jemanden hinschicken. Und dieser Kollege, der damals diesen Job gemacht hatte, das war jetzt... Der war jetzt auch eher so ein guter Entwickler, als dass er so gerne am Reisen war und hat das aber trotzdem ein paar Jahre gemacht. Und irgendwann hat er aber wohl auf den Tisch geklopft und gesagt, so jetzt möchte ich aber doch, dass das doch mal jemand anders macht. Und man hat mich dann irgendwie scheinbar auserkoren. Kleine Story vielleicht, ich bin mal für diese Feuerwehrhelmzulassungsprüfung bin ich mal mit einem Ordner nach Hause gegangen, um mich in die Norm einzulesen, damit ich weiß, was die Anforderungen sind und so weiter. Und das hat wohl auch unser damaliger Entwicklungsleiter gesehen und hat gesagt, hier, da läuft jemand mit einem, der kannte mich nicht so gut und meinte, da läuft jemand mit einem Ordner raus. Und da konnte mich mein Vorgesetzter aus dem Prüflabor, konnte ihn dann beruhigen und sagen, nee, das ist Herr Krieger, der versucht sich da ein bisschen in die Norm zu Hause einzulesen. Und so, okay, das war wohl so das erste Mal, wo man auf mich aufmerksam geworden ist, dass ich da Eigeninitiative ergreife. Und ich denke mal, ich habe bis dato auch meinen Job gar nicht so schlecht gemacht, dass man mich dann gefragt hat.
Und du hast dann sofort gesagt, ja klar, mache ich, oder musst du überlegen?
Nein, ich hab zweimal abgelehnt, bevor ich das dritte Mal zugesagt habe. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so die Affinität zum Motorsport. Und was mich aber, also zwei Punkte, die mich ganz, ganz grob abgeschreckt haben, waren erstmal meine Englischkenntnisse. Mit 28 Jahren den Job übernommen 2004. Da war ich 10 Jahre aus der Schule raus und hatte, da ist natürlich Englisch irgendwie nichts hängen geblieben. Und ich hatte irgendwie die Befürchtung, selbst wenn ich da jetzt irgendwie einen Crashkurs kriege oder so, dass das alles nicht reicht, um mich da zu verständigen. Ich meine, wir hatten zu dem Zeitpunkt überwiegend deutsche Fahrer, aber mit den Teams muss man natürlich zurechtkommen, am Flughafen muss man sich zurechtfinden, den Mietwagen muss ich irgendwie buchen, das muss alles auf Englisch gehen, international halt. Und der zweite Punkt war, dann mit diesen Größen wie Michael Schumacher zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht so, dass man denen die Helme bloß hinstellt und man läuft sich nicht über den Weg, sondern man arbeitet gemeinsam an der Verbesserung des Helmes. Oder ich muss auch mit dem Fahrer sprechen direkt, wenn er irgendwelche Probleme hat oder irgendwelche Änderungswünsche. Das geht halt direkt. Und dann war mir irgendwie das auch eine Nummer zu groß, da mit so Größen wie den Rennfahrern und speziell natürlich Michael Schumacher zu reden.
Spannend. Spannend. Und,
ich wurde dann am Ende, die Meetings, in denen ich überredet wurde, wurden am Ende immer länger. Und ich hatte bei den ersten Malen irgendwie nicht so viel Bedenkzeit bekommen. Irgendwie. Das hieß bei meinem ersten Mal, sagen Sie uns morgen Bescheid, ob Sie es machen wollen. Und, ja, dann war eine Woche Ruhe, dann haben sie es nochmal versucht und dann hieß es, überlegen sich übers Wochenende, nach dem Wochenende sagen sie uns Bescheid. Und dann war ich da auch noch nicht so richtig überzeugt. Und dann haben sie es nochmal versucht. Dann haben auch gesagt, es ist wirklich das letzte Mal und wir wollen sie da noch nicht weiter belästigen. Und aber überlegen sich. Und dann dieses Meeting ging dann, glaube ich, 2 Stunden, wo man dann ich fast förmlich bekniet hätte, dass ich das machen soll, weil man mir das wirklich zugetraut hat. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt aber 2 Wochen Urlaub. Ich so, ja, dann kommen sie nach den 2 Wochen wieder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Habe ich auch das erste Mal an dem Wochenende nach dem letzten Arbeitstag mit meinem Freundeskreis drüber geredet und die waren völlig entsetzt, dass ich da irgendwie nicht gleich zugesagt habe. Ja, die haben natürlich gesagt, so eine Riesenchance, die kannst du nicht entgehen lassen. Und, lernst ja auch viel und kommst rum und naja, dann habe ich mir das auch mal so ernsthaft überlegt und habe gesagt, so, naja, vielleicht sind die Fahrer auch alle gar nicht so schlimm, wie ich sie gerade einschätzen würde. Und ich habe dann am Montag an meinem ersten Urlaubstag in der Firma angerufen und gesagt, okay, rechnen Sie mit mir, ich werde es machen.
Sensationell. Cool. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich mal weiter. Ja, und dann über deine Arbeit, wie es dann weiterging. Was es bedeutet, einen Helm zu konzipieren und mit Fahrern zusammenzuarbeiten, nach deren Wünschen zu arbeiten. Mich würde natürlich auch mal interessieren, was so ein Helm kostet. Mal gucken, ob du dazu was sagen kannst. Ich bin gespannt. Und noch vieles weitere. Hier heute das Thema Helme in der Formel 1 im Motorsport bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Sven Krieter von Schubert. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Pause. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und Sven Krieter ist zu Gast von Schubert, dem wohl renommiertesten Helmhersteller, den es so gibt in der Formel 1. Natürlich, denn alleine durch die Partnerschaft mit Michael Schumacher hat man ja im Auge der Fans ja ein Gesicht bekommen sozusagen, ein Gesicht zum Helm. Und diese Helme sind ja hochkomplizierte Wesen sozusagen, da werden wir gleich drüber sprechen. Sven, nochmal kurz persönlich zu dir. War das für deine Arbeit, du hast es ja vorhin erzählt, dass du eigentlich gar kein Fan warst, sogar sehr von Vorteil, weil ich war ja in Barcelona bei den Testfahrten dieses Jahr zum ersten Mal im Fahrerlager. Ja, also das war für mich ja ganz, ganz aufregend. Da war ich auch quasi privat da und habe das einfach mal mitgenommen, um dann ja, später, wenn ich dann vielleicht auch mal journalistisch da arbeite, dieses Fan-Ding mal weggenommen zu haben, dass ich das, aber ist dann natürlich noch lange nicht so in Anführungsstrichen glamourös, wie es dann wirkt an einem Rennwochenende zum Beispiel, aber trotzdem hatte das schon was. Dass du da jetzt als jemand reingekommen bist, der einfach nur arbeitet, der aber nicht dieses hat, oh, Formel-1-Fahrer, also du hast zwar gesehen, das sind große Persönlichkeiten, sind aber dann auch nur Menschen, die halt auch nur arbeiten. Glaubst du, das war für dich so ganz persönlich ein großer Vorteil, auch vielleicht in der Kommunikation mit manchen Fahrern, die vielleicht sogar ein bisschen Schiss hatten, oh, jetzt kommt da so ein Fanboy, der mir jetzt hier die Helme machen will?
Ja, ganz genau. Also ich denke schon, dass es von Vorteil ist, wenn man da mit Abstand an die Sache rangeht. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht ein Formel 1 interessierter Mann sein muss oder Frau sein muss, um das zu machen. Aber ich glaube, wenn man da so als Fan von einem der Fahrer hingekommen wäre, den man vielleicht auch so ein bisschen vergöttert. Ich glaube schon, dass dann auch viele den Job gemacht hätten, einfach um diesem Idol dann näher zu sein. Ich glaube schon, dass das ein Problem ist, weil dann aus meiner Sicht auch etwas Professionalität dann fehlt. Ne? Und der Fahrer, der möchte jetzt auch nicht irgendwie ständig belästigt werden, nenne ich es mal, von jemandem, der hat ja auch genug andere Sachen. Und da sollte man sich natürlich schon auf die eigentliche Arbeit konzentrieren. Ich glaube, Das war vielleicht auch so ein Grund, dass man auch mich damals ausgewählt hatte. Einfach dieser Respekt und diese Höflichkeit und die man einfach jedem natürlich entgegenbringen sollte, aber gerade auch in dieser eigenen Welt, das ist ja nun mal die Formel 1, die ist eine eigene Welt, die um die Welt reist auch, da sollte man schon nicht nur zu den Leuten, zu denen man arbeitet, sondern so allgemein auch einen guten Abstand haben.
Wie entsteht ein Helm für den Motorsport, für die Formel 1? Was spielt da alles mit rein? Womit fängt man erstmal an? Also das aktuellste Modell, korrigiere mich, wenn es falsch ist, das ist der SF2 Pro, richtig?
Nee, da bist du nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand. Seit letztem Jahr gibt es den SF3 ABP. Da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf zu sprechen, auf diese ganzen Entwicklungsstufen. Mhm. Also unsere Helme sind auch von Beginn an schon immer aus Carbon gewesen, Vollcarbon. Nicht nur irgendwo eine Lage oder eine Außenschicht für die Optik. Weil wir einfach festgestellt haben damals, dass das Material der Zukunft sein wird. Zu dem Zeitpunkt, als wir 2000 den ersten Helm auf den Markt, nicht auf den Markt, aber in die Formel 1 gebracht haben, der dann schon aus Vollcarbon war, hatten unsere Mitbewerber quasi noch andere Materialien, die auch dementsprechend schwerer waren. Mhm. Und dementsprechend, und das hat sich halt auch so über die Jahre dann gezeigt, dass Carbon das einzige Material ist und diese ganzen Tests, die ein Helm durchlaufen muss, auch nur noch bestehen kann, weil die FIA einfach uns immer größere oder höhere Vorgaben gibt, wie sicher der Helm sein soll.
Du sagst aus der Vollcarbon, aber das dann wiederum doch in Lagen, oder? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Helm aufgebaut ist?
Genau, also es gibt eine Form, das muss man sich, also die ist normalerweise auch aus zwei Teilen, diese Form, die ist dann innen hohl und dann legt man diese in diese ganzen Lagen rein. Da kommt natürlich, diese Lagen sind auch vorgetränkt mit einem Harz und werden diese Lagen einzeln per Hand reingelegt. Ich bin ja erst ein bisschen später bei Schubert dazugekommen, als diese Formel 1-Story lief. Ich kann aber sagen, dass heute wir ungefähr 5 bis 6 Stunden brauchen, bis alle Lagen wirklich per Hand so eingelegt sind, wie sie sein müssen. Also es ist ähnlich auch wie in der Flugzeugindustrie, dass es auch wirklich Protokolle gibt von jedem Werker. Ein Playbook nennt sich das, wo und wie und wann in welcher Position diese Lagen auch eingesetzt werden müssen. Da darf man sich wirklich keinen Fehler erlauben. Deswegen dieser große Zeitaufwand für die Helmschale. Dann wird quasi ein Blasebalg dort reingesetzt, der diese Lagen an das Werkzeug, an die Wände drückt. Und das Ganze wird dann unter Vakuum in einem Ofen quasi gebacken. Und diese Backzeit ist, meine ich, auch so 6 bis 8 Stunden oder sowas. Und am Ende kommt das fertige Produkt raus.
Hat das mit diesen Lagen, wenn diese Lagen so vorgegeben sind, hat das was damit zu tun, dass zum Beispiel ein Durchbruch verhindert werden soll, dass die so verschieden aufeinander liegen, oder warum ist das so?
Ja, also es ist ja auch ähnlich wie beim Stoff. Es gibt ja Stoffe, die kann man in eine Richtung ziehen, aber in die anderen nicht. Und so ist es auch bei den Carbonlagen. Man muss die also wirklich so legen, wie man sie nachher bei der Prüfung braucht. Das ist natürlich ein Prozess, der unheimlich lang ist. Man fängt an, man hat vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung vom Motorradbereich. Da wurde es damals aber noch ein bisschen anders gemacht. Wir haben das relativ schnell hingekriegt damals, 2000. Und dann hat man natürlich auch eine gewisse Vorkenntnis, ein
Know-how quasi, wie es
ein Know-how, ein, genau, die Erfahrung einfach, wollte ich sagen, die man dann braucht, wenn es um Weiterentwicklung geht, wenn einfach höhere Anforderungen gestellt werden. Man muss wissen, wie welches Material bei welchen Einflüssen reagiert, und das muss man schon wissen. Da ist also auch ein ganzes Team hinter, die das rausfindet und auch, ja, auch nachher testet oder auch umsetzt.
Wenn die Helmschale dann gebacken wurde, was ist dann der nächste Schritt?
Dann ist natürlich irgendwie noch, sind natürlich noch keine Löcher oder Belüftungsöffnungen oder auch das Visier, der Visierausschnitt ist auch noch nicht drin. Ne? Das ist also alles ein Carbonteil, ein Carbonkörper, der innen natürlich hohl ist. Und dann werden halt diese ganzen Löcher für die Kinnriemen, für die Belüftung, für die Hansklipse hinten, die werden dann reingebracht und dann natürlich auch das Sichtfeld dann ausgeschnitten.
Ist da die Gefahr groß, dass es auch brechen kann oder ist das Carbon oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, Carbon ist ja dafür bekannt, dass es vielerlei Einsatz hat, auch bei vom Motorsport, Flugzeugindustrie, dass es leicht, aber doch recht stabil ist. Natürlich sind unsere Helmschalen, ich sag mal, zwischen einem und 3 Millimeter dick. Das kommt immer darauf an, wo. Natürlich in dem oberen Bereich, wo viel getestet wird, sind die Schalen natürlich alles etwas immer dicker. In dem unteren Bereich, wo man es nicht unbedingt braucht, ist alles ein bisschen dünner. Aber es ist alles so fest natürlich. Also ich sag mal, wenn ein LKW da drauf kippt auf so eine Helmschale, dann ist die auch kaputt. Ja, aber die kann man anfassen, die kann man auch drücken und pressen. Also als Mann, eine Person selber würde eine Helmschale nicht kaputt bekommen.
Oh, wow, okay. Also nur ganz wenige Millimeter und ein normaler Mensch würde das Ding nicht zerstört bekommen. Das ist krass. Genau. Aber sieht man ja auch, ne, was die teilweise aushalten müssen. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Dann sind die ganzen, die Öffnungen werden reingemacht. Aus welchem Material ist ein Visier?
Das ist PC, 3 Millimeter. 3 Millimeter deshalb, weil früher haben wir es auch mal mit 2 Millimeter Visieren probiert. Das ist aber alles ein bisschen grenzwertig. So ein Visier wird nicht nur mit Metallkugeln beschossen, die dann nicht durchdringen dürfen, sondern auch beflammt. Und je dünner so ein Material ist, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zerstört wird. Deswegen ist 3 Millimeter so ein Standardmaß für Visiere. Dicker kann man es auch nicht machen, weil dann natürlich auch die Sichtqualität sich verändert, ne? Und nicht zum Positiven.
Vielleicht kurz für die Hörer, was ist PC?
Polycarbonat, also quasi Kunststoff. Ne? Okay. Das ist ganz normales Kunststoff, aus dem viele Sachen aus dem Alltag sind. Und das wird bei uns gespritzt. Das kann man auch thermisch verformen, indem man das Visier vorher ausschneidet, die Kontur. Dann ist es immer noch eine Platte und dann kommt es in einen Ofen, in eine Form rein und wird dann quasi durch die Hitze in Form gebracht. Aber heutzutage haben wir Spritzgussvisiere, die wird also das Material in ein Werkzeug geschossen und so entstehen dann die heutigen Visiere.
Könnte man da auch Sehstärke drauf machen? Also so ganz naiv gefragt?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Das wäre falsch. Also stell dir mal vor.
Ich weiß nicht, ob es bei PC, also müsste es ja theoretisch gehen.
Eigentlich schon, ne?
Denn Brillengläser sind ja auch aus Kunststoff teilweise, ne?
Ja.
Aber ich glaub, das Verfahren ist dann noch ein bisschen komplizierter, als es eh schon so ist.
Okay, dann haben wir jetzt also quasi das Visier ist jetzt quasi drauf, die Lüftungsschlitze sind drin, die Klipse.
Eigentlich hast du was Wichtiges vergessen, denn bevor so ein Helm komplett montiert wird, geht er, zumindest bei uns ist das so, schicken wir die Helmschalen zum Lackierer, der dann erstmal das Design draufbringt.
Ah, okay, das kommt noch bevor das Polster drin ist.
Ja, also wir machen das zumindest so, einfach um zu vermeiden, dass wenn die beim Lackierer sind, die decken das zwar alles ab, aber das kann immer mal passieren, dass vielleicht Farbe auf die Polster kommt oder so. Das lassen wir alles raus. Wir bevorzugen es, dass wir die Helmschalen erst zum Lackierer schicken, wir die dann wieder bekommen und dann den Helm komplett aufbauen. Es gibt natürlich, also wir sind jetzt auch nicht so groß im Rennsportmarkt. Wir haben diesen Helm, den kaufen auch einige Kunden. Der steht jetzt aber nicht bei irgendeinem Händler im Regal. Das sind alles, sag ich mal, Kundenanfragen, die wir dann oft bearbeiten. Wenn ich jetzt aber ein Massenprodukt habe, der wird natürlich komplett aufgebaut, aber auch der muss vorher zumindest zumindest feuerfest lackiert werden. Das ist ganz wichtig.
Also quasi eure Motorradhelme zum Beispiel und so.
Die werden nicht feuerfest lackiert, aber die werden natürlich auch, nein, Motorradhelme müssen nicht feuerfest lackiert sein.
Dann so Feuerwehrhelme oder sowas?
Die müssen, genau, die müssen dann wiederum feuerfest lackiert sein, natürlich.
Okay,
alles Polizei klar. Auch, ne?
Polizei, okay. Okay, also dann geht die Karkasse geht quasi dann erst zum Lackierer. Habt ihr eigene Lackierer oder geht das dann zu denen, die die Fahrer zum Beispiel haben?
Nein, das sind spezielle Designer, weil das Ganze ist auch sehr zeitaufwendig. Bei uns im Werk, wenn wir jetzt 100 Helmschalen hinstellen würden und sagen, wir hätten die gerne in Schwarz, dann ist das sicherlich alles möglich. Aber wenn dann ein spezielles Design drauf soll, was auch nur ein- oder zweimal vielleicht gemacht wird, dann ist das schon alles sehr umständlich. Und dafür gibt es dann Spezialisten, da arbeiten wir mit diversen Lackierern zusammen in Europa, die dann das spezielle Design aufbringen. Und das kommt meistens auch vom Fahrer, dass der jemanden hat, der das für ihn lackiert.
Okay, und dann kommt der Helm zurück und dann kommt das Polster rein.
Genau, dann kommt erstmal eine Styroporschale rein. Wir nennen das EPS, expandiertes Polystyrol. Das ist eigentlich, wenn man das so will, zu vergleichen mit dem ganz normalen Styropor, wie auch ein Fernseher verpackt ist. Aber es ist halt speziell abgestimmt. Es hat auch eine andere Härte oder Dichte, sagt man. Das ist das Material, was zusammen mit der Helmschale den Kopf schützt am Ende.
Ist das an den Fahrer angepasst, also gerade jetzt so im Motorsportbereich, diese Polster?
Diese Styroporschale noch nicht. Okay. Aber alles, was dann weich eingesetzt wird, also die ganzen Dicken an Schaumstoffen oder die Wangenpolster, das wird dann alles auf den Fahrer angepasst.
Okay. Über wie viel Zeit sprechen wir denn da, bis so ein Helm fertig ist?
Also wir haben jetzt schon, ich hatte ja schon angedeutet, dass so ein Helm ungefähr 12 Stunden braucht oder sagen wir mal 10 Stunden braucht, bis er fertig ist, allein die Rohhelmschale. Dann haben wir, wenn ich den Lackierer mal mit dazu nehme, der arbeitet da sicherlich auch zwei Tage dran, bis der fertig ist, weil er ja, also je nach Aufwand, aber dann muss er halt Sachen abdecken, die dann nicht lackiert werden sollen, dann sollen wieder andere Sachen lackiert werden. Also beim Lackierer ist so im Schnitt ein Helm etwa 2 Tage, würde ich sagen. Wir brauchen dann für die Endmontage ungefähr 4 bis 5 Stunden.
Okay, also nehmen wir jetzt mal an, ihr macht das an einem Tag mit gebacken, dann geht der Helm einen Tag auf Reise. Dann ist er 2 Tage beim Lackierer, dann geht er wieder auf Reise und dann 5 Tage. Also sagen wir mal, eine gute Woche, wenn alles glatt läuft.
Ja, da ist dann also wenn alles glatt läuft, je nachdem, ne, wenn das Wochenende dazwischen kommt, dann haust du natürlich nicht hin. Aber,
ja, klar.
Ja, aber doch, also wenn wir einen Auftrag kriegen und der Lackierer ist auch gerade frei, dann ist das durchaus möglich.
Irre. Wie viele Helme werden bei euch so im Jahr, also nicht nur auf Motorsport, vielleicht hast du da irgendwie so eine Zahl, so ein Pi mal Daumen, wie viele Helme werden so produziert im Jahr bei Schubert?
Wenn wir von der ganzen Palette sprechen, vom Arbeitsschutzhelm über Feuerwehr, Polizei, Militär haben wir auch, Motorrad, Rennsport, dann sind wir bei etwa über 1 Million Helme im Jahr.
Wow, das ist krass, das ist ein richtig krasses Volumen.
Wie viele? Und wir sind davon natürlich der kleinste Part, weil jetzt natürlich nicht jeder braucht einen Rennsporthelm, aber wir haben natürlich viele Motorradfahrer auf den Straßen.
Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, so was vielleicht aus dem Rennsporthelm in den Motorradhelm mit eingewandert ist. Machen wir nach einer kurzen Pause, also im Laufe dieser Sendung. Gleich geht's weiter hier mit Sven Krieter von Schubert zum Thema Helme im Motorsport in der Formel 1 bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr hört immer noch Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem Schwerpunkt Helme, Helmproduktion für die Formel 1 mit Sven Krieter von Schubert. Dort ist er Racing Service Techniker und Produktmanager. Jetzt haben wir gerade die Entwicklungsschritte und die Zusammenbauschritte eines Helms besprochen. Welche Individualisiermöglichkeiten hat ein Fahrer denn da außerhalb vom Design, vom Lack? Ist der Rest vorgegeben, so wie es ist?
Was die Grundform des Helmes betrifft, natürlich. Ne? Wir können da nicht groß irgendwo was verändern. Wir können nicht einfach, wenn der Helm erstmal zugelassen ist, nicht irgendwo Löcher reinbohren, weil er meint, da bräuchte er jetzt noch ein paar andere Belüftungslöcher. Also in erster Linie fängt die Individualisierung natürlich im Inneren an. Das heißt, jeder Kopf ist anders und muss dementsprechend auch angepasst werden. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass diese Styroporschale bei allen gleich ist, aber wir die Detailanpassung mittels verschiedener Dicken von Schaumstoffen oder auch von verschiedenen unterschiedlichen Schaumstoffen herstellen können oder anpassen können an den Kopf, bis er wirklich hundertprozentig passt.
Weil ich komme deswegen darauf, weil es gab ja die verrücktesten Helm-Designs vom Äußeren her. Wenn ich jetzt einmal Michael Schumacher, es gab ja mal diese völlig eckigen Varianten, dann noch Sachen, die du am Kinn hattest, also quasi so nach vorne gezogen, unten raus. Jetzt ist ja alles relativ rund. Genau. Ist das einfach nur die Entwicklung, wie sich das einfach hingezogen hat, oder hat das mit neuen Standards zu tun gehabt, dass sowas jetzt eher nicht mehr zu sehen ist? Oder dieses sehr aggressive hinten geknickte sozusagen, sag ich mal, ne? Also das, was sehr, sehr kantig war hinten am Kopf. Was spielt da so mit rein, wie sich auch das Exterieur eines Helms verändert?
Also ich denke mal, du redest von den Spoilern, die auf dem Helm befestigt sind, sowohl vorne, ja, genau, der Kinn-Spoiler als auch oben der Top-Spoiler. Das ist, da ist der Fahrer natürlich schon auch etwas flexibel. Wir haben da auch unterschiedliche Varianten. Mal braucht es der Fahrer, mal nicht. Das hängt einfach auch zusammen mit der Aerodynamik vom Auto. Ne, wenn das Team sagt, so, euer Spoiler ist nicht gut, wir haben damals für Renault mit Nico Hülkenberg einen speziellen Spoiler entwickelt, der auf alles, was hinter dem Fahrer ist, besser angepasst ist, damit er mit der Airflow besser ist. Mhm. Ne, das ist, da kann das Team auch durchaus mit reinreden, ob da was drauf soll oder nicht. Vorne den Kinn-Spoiler, den hat eigentlich in der Formel 1 auch bei allen anderen Helmherstellern fast jeder dran, weil einfach bei den Geschwindigkeiten so viel Luft auf den Helm trifft, die den Helm auch so ein bisschen hochhebt. Und der Kinn-Spoiler soll vorne verhindern, dass das also zu hoch geht und wie das Sichtfeld sich verändert. Weil der Helm sitzt natürlich nicht super fixiert auf dem Kopf, der ist natürlich schon noch ein bisschen flexibel. Jeder, der schon mal einen Helm aufgesetzt hat, weiß, der Helm, den kann man so ein bisschen hin und her rütteln. Ein Fahrer hat natürlich nicht die Möglichkeit, das zu korrigieren oder über so eine Renndistanz ständig zu korrigieren. Deswegen ist dieser Kinn-Spoiler dran, dass der Helm einfach nach unten gedrückt wird und nicht nach oben abhebt.
Das testet ihr im eigenen Windkanal. Ihr habt einen eigenen Windkanal, richtig?
Richtig.
Wie lange dauern dann diese Tests? Also wie oft hast du das? Also wir haben jetzt gerade ja gesagt, die nehmen wir mal, wenn alles gut läuft, 5 Arbeitstage für einen Helm, bis er dann bei euch wieder ist. Das wird dann aber noch, also dann sind die ganzen Tests im Windkanal, kommen danach erst, um dann zu sehen, wie muss ich was machen, oder kommt das schon davor, oder wie ist das?
Nein, also wenn ich Fahrer habe, die auch ihren bevorzugten Spoiler oder ihre bevorzugten Spoiler am Helm haben, dann müssen wir sowas nicht mehr testen.
Okay.
Zumal wir auch sagen können, wir haben zwar so einen Ausschnitt von einem Cockpit, ich glaube, das ist noch so ein Ferrari-Cockpit von 2001, so grob aus Holz, wo wir auch viel Technik drin haben, wo wir früher viel Messung gemacht haben. Der Windkanal kommt eher ins Spiel, wenn wir neue Sachen selbst erstmal entwickeln, um zu gucken, macht es überhaupt Sinn oder auch nicht? Oder ist es totaler Schrott? Aber im Endeffekt muss man viele Sachen auch ausprobieren mit dem Fahrer im Auto, weil dort ist ja die Aerodynamik auch unterschiedlich, der Fahrer sitzt ganz unterschiedlich, also was man zum Beispiel in unserem Windkanal auf jeden Fall ganz gut machen kann, ist, wenn wir eine neue Belüftung haben oder neue Belüftungselemente auf dem Helm, die kann man selber ganz gut selber testen, indem man halt diverse Helme da hat mit den verschiedenen Varianten und die setze ich dann auf und dann kann ich halt sagen, die Luft kommt gut rein oder sie kommt unangenehm rein, sodass man dann immer noch ein bisschen nachstellen kann.
Ah, okay, alles klar. Gibt es eine fixe Anzahl von Belüftungsschlitzen sozusagen, Belüftungspunkten? Oder kann man da individualisieren, zumindest ein Stück weit noch?
Du meinst an den aktuellen Helmen?
Ja, genau.
Also die Belüftungsöffnungen sind vorgeschrieben. Wir haben insgesamt, jetzt muss ich überlegen, wir haben 4 Stück im Kinnteil. Das sind die etwas eckigen Lüftungsteile. Davon, ich weiß nicht, wer jetzt diesen Helm, ob ich jetzt so das jetzt im Detail erzählen sollte, wenn man das nicht wirklich sehen kann. Wir haben also 4 Belüftungen im Kinnteil. Die gehen einmal aufs Gesicht und einmal hoch zum Visier, quasi wie die Belüftung an einem Auto, damit um Beschlag zu verhindern. Aha, aha. Dann haben wir auf dem Kopf haben wir 6 Belüftungsöffnungen und wir haben hinten am Helm nochmal 6 Entlüftungsöffnungen. Also das heißt, die Luft kann oben reinkommen und geht dann hinten raus.
Ah, also quasi also wie so ein Winddurchlauf, der quasi dann im Kopf nicht verwirbelt, sondern dann wieder rausgeht hinten.
Genau, wir haben deshalb auch in unserer Styroporschale haben wir Kanäle drin, die an den Löchern in der Helmschale enden, dass der Kopf auch wirklich diese Luft nicht blockiert, sondern wirklich spürbar über den Kopf hinweg nach hinten wieder austreten kann.
Das wäre, spürt der Fahrer dann quasi immer so einen kleinen Windzug?
Genau, so soll es ja sein. Also ich sag mal, wir können natürlich keine Klimaanlage in so einen Helm bauen. Wenn wir ein Rennen in Malaysia haben, wo draußen 35 Grad sind, dann kriegen wir die Luft auch nicht kalt in den Helm rein, das ist klar. Aber wichtig ist halt eine Zirkulation, dass die Luft da drin nicht steht. Dann ist der Fahrer auch konzentrierter. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass da auf jeden Fall genug Luft reinkommt und stauen darf sich halt auch alles nicht, sonst verwirbelt das innen drin alles nur. Deswegen halt diese Optimierung, vorne Luft rein, hinten Luft raus.
Okay, sind die spannendsten Tage dann für dich eigentlich die Testtage vor der Saison, weil du dann wahrscheinlich von Team zu Team rennst und von Fahrer zu Fahrer, um mit denen zu sprechen, was muss noch getan werden, was muss noch geändert werden?
Was man mal nicht vergessen darf, man kann nicht von einem Rennen zum nächsten eine neue Entwicklung einfach auf dem Helm machen. Sowas muss immer zugelassen werden. Das ist wie beim TÜV. Ich kann nicht beim Auto irgendwas immer anbringen. Mhm. Die FIA ist da quasi auch der TÜV. Wir müssen das alles vorher testen lassen, ob das nicht negative Auswirkungen haben könnte im Falle eines Unfalls oder auch generell. Und sowas mit der Bürokratie hinter dauert dann durchaus mal so 1 bis 2 Monate, je nachdem, wie groß der Aufwand ist. Natürlich kann ich mit den Fahrern auch jederzeit reden, also nicht nur bei den Testfahrten, sondern auch über die ganze Saison. Und dann sagt mir ein Fahrer, kann man das nicht irgendwie anders machen, weil ich kriege irgendwie Luft ganz doof hin. Oder ich sag mal, wir brauchen einen Spoiler. Kann man da nicht diverse Sachen mal probieren? Das ist bei inoffiziellen Testfahrten durchaus möglich, bei offiziellen Testfahrten aber nicht mehr.
Ah, okay, alles klar. Seid ihr auch ein Stück weit irgendwie involviert in so eine, wenn wir jetzt 2022 mit den neuen Autos, wird es ja auch andere aerodynamische Einflüsse geben, die ja dann auch, der Helm ist ja quasi auch Teil der Aerodynamik. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr da den Helm hinklatscht und dann ist es nur ein Kopfschutz, sondern es ist ja auch wirklich ein Ding der Aerodynamik. Seid ihr da auch irgendwie mit involviert oder geht das völlig an euch vorbei und ihr müsst dann gucken, dass es passt für die Autos, die dann 2022 im Grid stehen?
Also wir wurden direkt bisher noch nicht angesprochen. Es ist aber oft so, dass wenn ein Fahrer neu in ein Team kommt, dass das Team die CAD-Daten, also die Computerdaten des Helmes anfordert, um sie in ihren CAD-Daten vom Auto zu prüfen, wo der Helm dann sitzt, auf welcher Höhe, wenn der Fahrer ihn aufhat und so weiter. Und das heißt, ich denke mal, die Teams werden auch die CAD-Daten, die ja immer die aktuellsten Daten auch haben, dass sie die auch im Hinblick auf 2022 jetzt ja nutzen, um zu gucken. Denn wir werden wir werden auch 2022 mit dem aktuellen Helm an den Start gehen. Wir werden nichts Neues machen. Sollten wir aber mal einen komplett neuen Helm oder mal komplett neue Elemente am Helm haben, dann wird man sicherlich die CAD-Daten haben wollen, um die auch selbst bei sich in Simulationen zu prüfen.
Ach, total spannend. Also, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Also so viele Fragen auf einmal eigentlich, die in meinem Kopf gerade herumschwirren. Natürlich redet man nicht über die Konkurrenz, ja, aber oder über Mitbewerber oder Kollegen. Merkst du denn, wenn du Fahrer beobachtest, die vielleicht mit einem anderen Fabrikat fahren, da hakt's am Helm? Merkst du sowas? Siehst du sowas?
Mir selber ist es noch nicht aufgefallen, aber wir haben ja nun den Fall gehabt, dass Max Verstappen letztes Jahr zu uns gekommen ist.
Ja.
Und der hatte über Jahre lang oder im Grunde seit Beginn seiner Motorsportkarriere mit 5 oder wann er angefangen hat oder 3, hat er immer ein und dieselbe Marke gehabt und hat dann durch einen für uns glücklichen Umstand dann unser Produkt einfach mal probiert und hat dann sofort gesagt, dass diverse Sachen besser sind. Also sehen selber kann ich das nicht, aber ein Fahrer kann es natürlich spüren, ob die Belüftung besser ist, mhm, ob der Helm gut im Wind liegt. Also da sind wir wieder beim Thema Aerodynamik, ob vielleicht das Sichtfeld auch besser ist. Ich meine, es ist bei allen mehr oder weniger ähnlich, aber ich denke, wir haben da schon einen kleinen Vorteil, dass unser Sichtfeld zum Beispiel nach unten weiter runtergezogen ist. Und dadurch sieht der Fahrer einfach viel mehr, ohne dass er den Kopf senken muss, sondern einfach nur mit den Augen aufs Lenkrad runterschauen muss.
Ah, okay, stimmt.
Also das meiste Feedback gibt es wirklich vom Fahrer dann, ne? Also ja, ich kann natürlich, ich sag mal, mir würde auffallen, dass wenn jetzt irgendwie ein Fahrer ständig an seinem Helm rumzieht, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein muss. Ne? Das fällt dann schon auf. Aber das müsste man natürlich auch oft alles von vorne sehen und da sind ja die Kameraeinstellungen auch nicht so, dass man das sieht, sondern die Kamera ist ja oft hinter dem Fahrer und dann sieht man auch nicht, was ihn vielleicht stört oder auch nicht.
Wie viel Gewicht fährt der Fahrer mit sich herum per Helm? Also was wiegt so ein Helm?
Der aktuelle Helm wiegt etwa 1480 Gramm. Da ist auch die Lackierung nicht drauf. Bei der Lackierung kann man sagen, ich meine, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wenn ich einen Chromhelm habe, wo extra noch Chromschicht vorher draufgepackt wird, wird am Ende sowas natürlich alles immer schwerer. Aber ich sag mal so, das durchschnittliche Gewicht einer Lackierung ist bei unseren Helmen etwa 90 Gramm, würde ich sagen. 80 bis 90 Gramm. Das geht leichter, das geht aber natürlich auch schwerer.
Wow, das ist aber brutal so leicht.
Und dann kommt es natürlich darauf an, ob natürlich noch ein Mikrofon eingebaut wird. Heutzutage ist das Mikrofon oft in dieser Sturmhaube, in dieser Balaklava auch genannt, die der Fahrer aufsetzt, bevor er den Helm aufsetzt, eingebracht. Aber das ist nicht bei jedem Fahrer der Fall. Wahrscheinlich ist das qualitätstechnisch auch ein Unterschied, ob ich das direkt am Mund habe oder ob es ein bisschen weiter weg im Helm ist. Das ist auch fahrerspezifisch. Dementsprechend würde das Gewicht noch draufkommen. Da versucht man natürlich auch so leicht wie möglich zu bleiben.
Ah, okay. Also es gibt Mikrofone, die quasi im Helm verbaut sind dann.
Genau. Die werden in den Helm richtig eingebaut, haben natürlich den Vorteil, dass vielleicht die Qualität besser ist, haben aber den Nachteil, wenn das Mikrofon kaputt ist, müsste ich auf den Ersatzhelm zugreifen. Mhm. Wenn ich jetzt das Mikrofon zum Beispiel in der Balaklava eingenäht habe, dann wechsle ich bloß die Balaklava und alles ist gut. Das heißt, ich kann meinen Helm, so wie er auch vorbereitet war, vielleicht für dieses Rennen oder für die Session auch so nutzen. Wo wir aber über das Gewicht reden, diese Standards haben sich ja, wie ich schon sagte, über die Jahre extrem verbessert. Also es wurde immer mehr Druck gemacht, die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten, immer höher anzusetzen, dass der Fahrer immer sicherer ist. Das ist ab 2004 mit einer zusätzlichen Norm noch dazugekommen. Also es gab früher eine amerikanische Snell-Norm, die ist über Jahre und gibt es auch heute noch in vielen Rennsporthelmen, ist dann ergänzt worden durch diese FIA-Norm. Was bedeutet, die Prüfszenarien sind noch schärfer geworden. Vor dieser FIA-Norm haben wir es aber geschafft, einen Helm für Michael Schumacher unter 1000 Gramm auf den Markt zu bringen, der sicherer ist als ein Motorradhelm.
Boah, Boah, da bin ich sprachlos. Das ist krass.
Unter 1000 Gramm. Das geht heute aber nicht mehr aufgrund des, des Sicherheitsstandards. Heute, okay. Heute wird man nicht mehr unter diese Grenze von 1000 Gramm kommen.
Aber hat denn das Gewicht sehr viel mit den Sicherheitsmerkmalen zu tun? Also ist es so, je leichter, desto weniger sicher? Weil, also bei Carbon, ich kann mir schon vorstellen, dass man ja immer leichter könnte, wenn man wollte, oder?
Ja, das stimmt. Aber irgendwann muss man auch, wenn die Standards höher werden, also zum Beispiel, ich gehe mal auf den Unfall von Felipe Massa zurück. Der wurde ja nun am Visier getroffen, also so halb Visier, halb Helmschale. Und hat ja auch diesen, wenn man diesen Helm gesehen hat, der war ja stark eingedrückt. Mhm. Weil einfach der schwächste Bereich an dem Helm ist im Grunde diese große Gesichtsöffnung. Ne? Und wir haben dann bloß ein 3 mm PC-Visier vor dem Gesicht des Fahrers. Daraufhin hat man 3 Jahre später ein Carbon-Teil extra auf das Visier geklebt, um diesen Übergang zu haben, um diesen Übergang abzudecken zwischen Visier und Helmschale, also oder beziehungsweise der freien Helmschale, also der Kante, wo der Visierausschnitt ist. Mhm. Und seit 2019 müssen wir das in den Helm integrieren. Das kriegt man natürlich nicht hin mit 2 Lagen Carbon. Das heißt, ich muss da unheimlich viel mehr Material reinbringen. Und dementsprechend ist das Gewicht natürlich automatisch hoch.
Okay, alles klar, verstehe. Wir machen eine kurze Pause, Sven, und dann sprechen wir gleich mal ja auch über diesen Unfall von Felipe Massa und was das für Folgen hatte in der Helmentwicklung, woran ihr dann auch arbeiten konntet, nochmal, was es für euch für Möglichkeiten gab, die Analyse zu machen, um dann nochmal Veränderungen vorzunehmen. Ja, und mich würde natürlich deine Arbeit interessieren. Was machst du an der Strecke? Mit welchen Fahrern kannst du zum Beispiel vielleicht besonders gut? Mit welchen, gut, wir werden nicht darüber reden, mit wem nicht, ne? Aber mit wem arbeitet man besonders gerne zusammen? Wie viel Spaß macht sie? Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren mit Sven Krieter von Schubert. Herstellung eines Helmes haben wir jetzt abgehakt. Wir gehen davon aus, alle Helme sind da. Wie viele Helme hat ein Formel 1 Fahrer eigentlich so pro Saison, Sven?
Das wird vorher auch ein bisschen verhandelt und ich sag mal, so ein Top-Fahrer wie Max Verstappen kriegt vielleicht auch den einen oder anderen Helm mehr. Da guckt man ja nicht so hin. Aber so im Schnitt liegt die Spanne so zwischen 10 und 15 Helmen, sag ich mal. Über eine ganze Saison gesehen. Davon sind immer 3 bis 4 Helme an der Strecke vor Ort.
Wann ist ein Helm aussortiert? Wann wird ein Helm aussortiert?
Also so ein Helm kann natürlich mehrere Jahre gefahren werden. Natürlich sollte er gut gepflegt werden. In der Formel 1 ist halt so, es gibt jedes Jahr für die Fahrer einen neuen Satz Helme, weil das Design wird geändert, die Sponsoren ändern sich vielleicht. Ich sag mal, wenn ein Fahrer wirklich so 15 Helme hat, wir haben 22 Rennen regulär, wenn es so gewesen wäre, dann kann man ja fast sagen, das ist ja schon so 1,5 Rennen für jeden, 1,5 Rennen Lebenszeit für jeden Helm, so kann man das sehen. Ne? Aber es gibt dann zum Beispiel auch die Sonderhelme, die werden dann nur in einem bestimmten Rennen gefahren. Max Verstappen hätte sicherlich jetzt was geplant für seinen niederländischen Grand Prix. Da werden die dann nur gefahren. Ich sag mal so, im Schnitt wird ein Helm vielleicht 3, 4 Rennen gefahren.
Okay.
Oder sag mal, ist er an der Strecke am Einsatz. Ob er dann wirklich gefahren wird, ist eine andere Geschichte. Also wirklich gefahren ist er dann wirklich vielleicht 2, 3 Rennen oder so.
Und die bekommen dann quasi, wenn sie 3, 4 Helme an der Strecke haben, die sind auch alle gleich. Bis auf das Visier vielleicht, wo es unterschiedlich ist.
Genau, also es gibt ja da die bevorzugten Varianten, Kinnspoiler, oben Belüftung. Visiere sind natürlich dann unterschiedlich. Ich brauche die ja für verschiedene Regen- oder Wettereinsätze, ne? Regen oder starken Sonnenschein oder vielleicht nur eine Bewölkung. Das das ist dann so alles vorbereitet. Aber die Helme sind alle gleich, außer der Fahrer sagt so, ich habe hier mal etwas anderes, ein abgedatetes Design eingebracht, wo die Linien vielleicht ein bisschen anders lackiert sind oder ein bisschen anders verlaufen. Aber ansonsten sind die Helme an sich für den Fahrer gleich.
Okay. Machen wir noch einmal kurz eine Rolle rückwärts, bevor wir dann auf deine Arbeit an der Strecke mal zu sprechen kommen. Du hattest vorhin den Unfall von Felipe Massa angesprochen. War das so ein Cut auch für die Helmentwicklung? Weil einerseits hat er natürlich Riesenglück, einen Helm von euch zu haben, der ihm das Leben gerettet hat. Andererseits, du hast ja gerade diese Stelle angesprochen, wo diese Feder von Rubens Barrichello eingeschlagen ist, war vielleicht eine ziemliche Pechstelle. Wäre es an einer anderen Stelle, wenn es jetzt nicht voll aufs Visier gewesen wäre, harmloser für ihn ausgegangen? Und was hatte es für Folgen in der weitergehenden Helmentwicklung, auch für euch als Schubert?
Also ob das für ich denke schon, dass es für ihn glimpflicher ausgegangen wäre, wenn er den vielleicht nur weiter oben dran gekriegt hätte. Da ist ja viel mehr Material. Ne? Hätte er vielleicht mit dem Kopf wäre ein bisschen zur Seite geschoben oder ein bisschen weggedrückt worden, aber da wäre der Helm sicherlich, oder da ist der Helm auch mit am stabilsten dort oben. Und dementsprechend wäre da auch wahrscheinlich weniger passiert, als jetzt natürlich passiert ist.
Und was hatte das für Folgen auf die Helmentwicklung? Also war das nochmal gab es da irgendwie so eine Stelle, wo ihr dann nochmal gesagt habt, so, ihr habt den Helm ja sicherlich bekommen, habt den vielleicht analysiert und dann diese neuen Schritte, die im Sicherheitsaspekt natürlich mit angesprochen worden sind. Aber war das so ein Moment, wo es nochmal in eine andere Richtung ging in der Entwicklung?
Ja, definitiv. Also die FIA ist ja die untersucht ja jeden Unfall. Je glimpflicher oder egal ob glimpflich oder ob es ein schwerer Unfall ist, es wird jedes Mal alles untersucht, nicht nur am Auto, auch am Helm. Und dann wird geguckt, so was ist während dieses Unfalls passiert. Und daraus hin zieht man die Schlüsse, was man vielleicht noch verbessern könnte. Ne? Wenn da irgendwelche Kanten sind, die vorstehen, die einen Einfluss hatten, die sind natürlich nicht so gut. Und so ist das natürlich auch geschehen, nach diesem Unfall von Felipe Massa. Die FIA hat sich da zusammengesetzt und hat überlegt, was wir machen können. Vielleicht haben die meisten Zuhörer auch noch dieses Bild vom Kopf, wie Felipe da rausgetragen wird und dieses Visier ab war. Da muss ich ganz klar sagen, dieses Visier ist nicht gebrochen. Diese Scheibe, die das Visier an der Seite festhält, die war einfach für diesen Unfall unterdimensioniert. Was wir gemacht haben, wir haben die im Nachhinein natürlich auch größer gemacht, wir haben sie dicker gemacht, dass dieser Fall nicht mehr eintreten kann. Man weiß nie, ob das ausgereicht hätte, wir wollen doch gar nicht nochmal ausprobieren. Dieser Tag, der ging mir damals schon in die Glieder, aber natürlich hat auch die FIA ihre Weiterentwicklung gemacht. Wir haben diesen Helm nicht mehr zurückgekriegt. Ich habe ihn mir mal angucken können am Sonntag, nachdem der Unfall passiert ist. Durfte auch keine Fotos machen, weil auch die FIA erstmal selber Schlüsse zieht. Wir haben dann Material gekriegt von der FIA und haben auch gesagt, so nein, ist alles gut. Der Helm hat ja auch vorher alles bestanden. Das war ein Unfall, der so noch nicht vorgekommen ist und der scheinbar auch immer wieder vorkommen könnte. Deswegen müssen diese Standards auch jedes Mal erhöht werden. Und was ich auch schon angesprochen hatte vorhin kurz, ist dieses Carbon-Panel, was dann auf dieses Visier kam, um diese Lücke zu schließen, der empfindlichen Stelle zwischen Helmschale und Visier. Da ist also ein 3 bis 4 Millimeter dickes Carbon-Teil noch auf das Visier geklebt worden, was ein bisschen ins Sichtfeld geht, aber den Fahrer nicht wirklich stört, weil er in diesem Bereich einen Visierstreifen noch hat. Und halt zu 25 mm nach oben zur Helmschale hin. Das ganze System ist halt nur sehr umständlich, weil man das auch mal das Visier natürlich wechseln muss. Das heißt, man muss dieses Carbon-Panel wieder runternehmen. In anderen Klassen ist es dann auch eingeführt worden. Und wenn da kein Servicetechniker ist, dann kann das halt ein Fahrer auch nicht mal eben selber machen. Dementsprechend hat man gesagt, man muss jetzt eine genauso sichere oder eben eine eben noch mal sicherere Lösung haben, die automatisch, wo niemand mehr extra Arbeit hat. Und das ist mit diesem Modell, dem SF3, den wir aktuell, unser aktuellstes Produkt nennen, umgesetzt worden. Da ist einfach diese Helmschale 10 mm nach unten gezogen worden und extrem aufgedeckt. Und dadurch ist dieses Carbon-Panel, wie es genannt wird, weggekommen.
Okay, alles klar. Was ist dein Job an der Strecke? Also du bist bei jedem Rennen vor Ort, richtig?
Richtig.
Was?
Seit 2004 kein Rennen verpasst. Nach dem ersten Drittel der Saison 2004 angefangen. Hm. Und ich bin da von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag ist Vorbereitungstag, das ist ja noch kein offizieller Eventtag. Da sind natürlich schon auch viele Fans da und die Teams arbeiten ja auch schon seit Tagen an der Einstellung des Autos und so weiter. Wir bereiten im Grunde am Donnerstag erstmal die Helme vom Rennen davor nach. Also wir machen das nicht unbedingt nach dem Rennen direkt, sondern meistens haue ich auch während des Rennens schon ab, weil ja meine Arbeit dann nicht mehr benötigt wird. Dementsprechend bereite ich dann also die Helme nach. Ich gucke also, dass die wieder sauber werden, dass ein neues Visier draufkommt, dass das richtige Visier für das Wochenende auf dem Helm montiert ist. Das ändert sich ja auch, die Wetterverhältnisse von Rennen zu Rennen oder können sich ändern. In erster Linie, dass der Helm also so dasteht, dass der Fahrer ihn bedenkenlos nehmen kann. Also ich bin für die Sicherheit des Helmes zuständig, als auch natürlich für die Optik, dass der Helm natürlich immer gut aussieht, dass die Sponsorenlogos sichtbar sind und der Helm glänzt.
Gibt es Strecken, wo der Helm mehr in Mitleidenschaft gezogen wird als andere?
Ja, durchaus. Ich sag mal, Monaco ist natürlich ein recht langsames Rennen, auch in den Straßenschluchten. Die sind ja auch relativ sauber. Wenn wir jetzt aber so an so einer Rennstrecke sind wie Monza zum Beispiel, ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die fahren da ja mit 350, 370 Sachen. Und wenn dann natürlich mal so ein Steinschlag oder ein Stein aufgewirbelt wird, der dann den Helm trifft, dann habe ich natürlich mal eher einen Schaden als in Monaco, wo es recht langsam vonstatten geht.
Okay, klar. Ergibt Sinn, ergibt total Sinn. Gibt es so, dass man sagt, wie zum Beispiel bei der Autoscheibe, wenn du da einen Steinschlag hast, dann musst du wechseln. Je nachdem, wo der Steinschlag ist. Gibt es das beim Helm auch? Also gibt es so neuralgische Punkte, wo klar ist, wenn da jetzt ein etwas dickerer Steinschlag ist, das könnte dann gefährlich werden, wenn es zu einem Aufprall kommt?
Nein, also ich habe noch keinen Steinschlag gesehen, der irgendwie, wo der Stein oder das Steinchen am Ende in dem Helm steckte. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Das Schlimmste, was im Grunde passieren kann, ist, dass der Lack abplatzt und dass es einfach nicht mehr schön aussieht. Ne? Und wenn das ein Helm ist, wo ein Sponsor drauf ist, der dann nicht mehr gut dargestellt ist, dann sagt man, okay, den müssten wir jetzt nicht mehr nehmen. Oder er wird überarbeitet. Ich kann ihn ja auch mitnehmen, dann kommt ein neuer Lack drüber. Dann wird die Stelle ausgebessert. Aber Sicherheitsbedenken bei solchen kleinen Steinschlägen gibt es da sicher nicht.
Wie viele und welche Fahrer betreust du aktuell in der Formel 1?
Aktuell haben wir drei Fahrer bei Schubert. Das sind in der Formel 1 Max Verstappen, Carlos Sainz bei McLaren und Daniel Kwiat bei Toro Rosso. Und ich denke, vergessen sollte man natürlich auch nicht Mick Schumacher, der in der Formel 2 unterwegs ist mit unserem Helm.
Sonst noch jemand in der Formel 2 oder Formel 3? Also hast du quasi auch die alle unter deinen Fittichen, wenn Rennwochenende ist?
Genau, wenn die parallel dort fahren, dann kümmere ich mich da um die Helme natürlich auch. Wir haben in der Formel 3 noch den Lirim Zendelli, auch ein deutscher Nachwuchsfahrer, der dieses Jahr auch das erste Mal mit unserem Helm an den Start gehen wird. Der wird dann natürlich auch von mir unterstützt. Und dadurch, dass die auch nicht alle gleichzeitig fahren, es ist einfach nur ein Time-Management, wie man das einteilt, wo man dann hingeht. Die sind ja nun auch oft nicht direkt in der Nachbarschaft zur Formel 1, sondern vielleicht auch mal in einer anderen Ecke der Rennstrecke. Da muss man vielleicht auch ein paar Wege gehen, aber die kriegen denselben Service wie auch ein Formel 1-Fahrer.
Hat sich die Zusammenarbeit mit Fahrern auch generationstechnisch irgendwie verändert? Hast du Unterschiede wahr, wie Fahrer mit dir agieren, wie es zum Beispiel am Anfang deiner Zeit war und wie es jetzt ist?
Naja, am Anfang meiner Zeit waren die Fahrer ja oft älter als ich. Mittlerweile ist es ja umgekehrt. Ich bin ja jetzt älter als die Fahrer, ne?
Ja.
Deswegen sage ich jetzt nicht, oh, da kommen jetzt die Jungen. Also das ist einfach eine Respektsache, wie ich eigentlich auch mit jedem umgehe. Da macht man, glaube ich, keine Unterschiede auch zwischen Fahrer und Nicht-Fahrer. Vielleicht geht man mit dem Fahrer auch ein bisschen lustiger um, sage ich mal, ein bisschen relaxter, weil er ja auch mit unserem Produkt fährt und ich glaube, das Verhältnis muss auch schon stimmen. Ich denke, es ist eher kontraproduktiv, wenn ein Fahrer nicht mit dem Servicetechniker zufrieden ist.
Was war oder was ist dein Lieblingshelm, mit dem das Schubert-Logo so ausgestattet ist?
Ich denke mal, wahrscheinlich der auch am erfolgreichsten war und Schubert gut immer auf dem Podium vertreten hat, der von Michael Schumacher. Ich mag nicht so dieses, also wenn du jetzt das Design ansprichst, ich mag es relativ simpel. Ich mag jetzt nicht so 1000 Linien da drauf und 2000 verschiedene Farben auf dem Helm. Das ist mir alles zu viel. Und der von Michael, der Helm war halt immer relativ schlicht. Er war immer rot. Er hat mal die Rottöne verändert. Es sind natürlich auch mal ein paar Elemente leicht verändert worden, aber er hat nie mal wirklich was ganz Großes verändert. Und ich denke, das ist so halt auch so eine Ikone. Also wenn man diesen Helm sieht, weiß man, das ist Michael Schumacher. Ja? Und ja. Dann gibt es ja auch Fahrer, die auch öfter mal wechseln, wo man dann nicht weiß, war das jetzt einer von dem Fahrer oder ist das jetzt irgendwie doch ein anderer Fahrer. Ne?
Ja. Also,
auch ein Senna-Helm, ne? Das ist natürlich absolut nicht meine Ära, aber dieser Helm ist einfach, der steht für Ayrton Senna, ne? Dieses Design, gelb mit dem blauen und mit dem grünen Ring einmal um den Helm rum, das ist natürlich, da weiß man sofort, das ist Ayrton Senna und so ist es halt auch bei Michael Schumacher. Ne?
War der Helm von Nico Rosberg auch einer, der dir gefallen hat?
Der
schwarze, mit dem er dann Weltmeister geworden ist, 2016?
Ja, der ist auch relativ simpel, ne, mit ein bisschen Chrom drin. Wie gesagt, schwarz ist jetzt auch eine coole Farbe, wie ich finde. Der ist auch so absolut mein Style gewesen, ja.
Cool. Dann muss man natürlich mal die Frage stellen, wenn ich jetzt einen Helm von Schubert haben wollen würde, vielleicht erstmal nicht bezogen auf den Formel-1-Helm, sondern wenn ich jetzt einen Motorradhelm oder sowas kaufe, ist da auch Technik drin verbaut oder sind da Elemente drin verbaut, die auch im Motorsport zum Beispiel eingesetzt werden oder egal bei welchem Helm, aber klar, für unsere Hörer sicherlich eher Motorradhelm oder plant ihr da irgendwas, um das noch näher zu bringen, diese hohe Spitzenklasse des Motorsports und der breiten Motorsport so ein bisschen?
Es gibt natürlich schon einen regen Austausch zwischen unserer Abteilung und der Entwicklungsabteilung auch für die Motorradhelme oder unserer eigenen Entwicklungsabteilung, die ja für sämtliche Helme da ist. Was man aber mal nicht vergessen darf, dass ja wir zum Beispiel Feuerwehrhelme auch vor unserer Zeit der Formel 1 produziert haben. Das heißt, diesen feuerfesten Schutz, den wir auch bei einem Rennsporthelm brauchen, dieses Know-how ist ja auch erstmal in den Rennsport geflossen. Ne? Auch Belüftung, wie setzt man was an? Aber wenn wir merken über die Jahre, wir können auch was zurückgeben, dann passiert das natürlich auch. Deswegen dieser ständige Austausch zwischen unseren Abteilungen, ob das halt auch eine Option für Motorrad ist. Ich sage mal, Motorrad ist natürlich schon auch ein bisschen weiter, was die Technik betrifft. Wir haben Helme mit einem klappbaren Kindteil für mehr Komfort. Wir haben eine integrierte Sonnenblende. Sowas wird es an einem Rennsporthelm natürlich nie geben.
Und dann muss man natürlich die Frage stellen, einige haben sie auch gestellt von unseren Hörern in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Was kostet so ein Ding, Sven?
Ja, wenn also jemand zu uns kommen möchte, einen Helm kaufen möchte, wir haben ja letztendlich nicht viel Helmtypen. Wir haben den SF2 Pro, den du schon angesprochen hattest. Das ist der Formel-1-Helm aus dem Jahr 2018, der aber natürlich auch in vielen anderen Serien eingesetzt werden kann, wie DTM, wie Langstrecke, ADAC, GT Masters und so weiter. Und der aktuelle Helm, der ist natürlich auch verfügbar zu kaufen, liegt bei etwa 5.000 bis 5.300 Euro. Dafür kann man dann bei uns vorbeikommen und kriegt auch eine Anpassung, die dann wirklich so ist, dass man dann am Ende rausgeht und sagt, so, der passt genau so, wie er passen sollte.
All-inclusive mit Lack und allem schon drauf?
Nein, der Helm ist dann zwar feuerfest lackiert, aber hat dann meistens die Carbon-Optik. Wenn ich dann noch eine Designlackierung drauf haben will, dann gehe ich zu einem Spezialisten und da kann man bestimmt auch nochmal, also wie gesagt, nach oben ist ja auch nie eine Grenze. Ja. Und nach unten muss man halt gucken, was man alles haben will, aber da kann man auch durchaus 1.000 bis 1.500 Euro für eine Lackierung nochmal on top ausgeben.
Was geht noch in der Helmentwicklung? Arbeitet ihr gerade aktuell an neuen Sachen? Seid ihr ständig am Arbeiten? Gibt es da irgendwo den Moment, wo man sagt, da gibt es noch Kleinigkeiten zu machen? Was kann man noch erwarten von Schubert?
Was kann man noch von Schubert erwarten? Wir haben natürlich festgestellt, so die Optik des Helmes ist schon anders als von unseren Mitbewerbern. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jemals extrem viel an der Außenoptik arbeiten werden. Man kann immer gucken, wie man eine Belüftung verbessert, wie man vielleicht ein paar Spoiler noch besser anbringen kann oder sag mal für eine bessere Performance sorgt. Sowas kann man entwickeln. Vorgaben, was die Sicherheit betrifft, kommen in erster Linie von der FIA. Und da muss ich sagen, sind wir auch erstmal froh, dass wir diesen Standard, den wir jetzt haben, auch erreicht haben. Das war nämlich auch nicht so eine Sache, die wir so im Handumdrehen geschafft haben. Deswegen sind wir jetzt froh, dass jetzt ein bisschen Pause ist. Man kann so sagen, im Schnitt gibt es immer von der FIA Veränderungen alle 5 Jahre. Das können mal größere Sachen sein, das können mal ein bisschen weniger größere Sachen sein. Wir versuchen natürlich, das Feedback der Fahrer aufzunehmen und das umzusetzen, weil die müssen letztendlich mit dem Helm fahren und die wissen, was gut ist und was nicht.
Okay. Sven, also vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du mit mir hier diesen Podcast gemacht hast und dass wir mal über die Entstehung, über die Arbeitsweise bei euch sprechen konnten. Auch mal schön zu hören, so wie auch die Zwischenschritte so sind, bis dann der Helm wirklich dann auf dem Kopf des Fahrers ist und was bei Schubert natürlich auch für die Straße dann sozusagen mit einfließt, vielleicht in einem Austausch. Vielen Dank für den Einblick, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn man das hätte auch an Bildmaterial zeigen können, ja. Aber vielleicht kommst du einfach mal zu uns ins Werk, sowohl nach Italien, wo dann die Helmschalen produziert werden, von unserer 100%igen Tochterfirma, oder halt zu uns ins Werk nach Magdeburg und dann können wir das vielleicht auch nochmal besser zeigen und dann auch im Bild.
Mensch, gerne. Du, schön, dass du sagst, wir haben einen neuen YouTube-Kanal, ne? Da können wir doch einfach mal was machen. Also wenn
sich das anbieten.
Okay, da nagel ich drauf fest, das machen wir. Wenn Corona hinter uns liegt, wahrscheinlich müssen wir immer noch ein bisschen warten danach, aber dann, ja. Dann mache ich das gerne, dann machen wir das gerne mal. Und ich glaube, für unsere Hörer da draußen, die quasi dann ja auch Zuschauer sind, glaube ich, auch eine ganz tolle Sache. Das machen wir, Sven. Cool, danke.
Freue mich.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen heute aus einer sehr interessanten Sendung, wie ich fand. Sven Krieter, Racing Service Techniker für Schubert, Produktmanager bei Schubert. Bist du irgendwie Social Media mäßig aktiv bei Twitter oder sowas?
Nein, ich selber nicht. Schubert auch aktuell recht wenig. Wir wollen das alles ein bisschen mehr pushen dieses Jahr. Da gibt es vielleicht mal das ein oder andere Foto von mir von der Rennstrecke, aber ich selber jetzt nicht. Ich bin ja jetzt nicht die wichtige Persönlichkeit. Hier geht es ja um Schubert und um den Helm. Nicht ich bin der Star, sondern der Helm.
Ja, mach dich mal nicht kleiner, als du bist. Ne? Also ich glaube, du bist schon wichtig, gerade auch wenn es mit den Fahrern in den Austausch geht, auch an der Strecke. Das muss ja alles auch stimmen. Das ist auch ein Wohlfühlfaktor, ein Helm für den Fahrer und da sorgt ihr für. Und deswegen vielen Dank auch an Schubert, dass sie uns dieses Interview vermittelt haben. Das war Starting Grid für dieses Mal. Wir hören uns bald wieder. Wie auch immer, wann auch immer. Das werdet ihr natürlich nur erfahren, wenn ihr Starting Grid abonniert in eurem Podcatcher auf Apple iTunes, Apple Podcasts, wo auch immer ihr das machen wollt. Gerne auch mal eine Rezension da lassen und ihr könnt in den Shownotes auch Möglichkeiten sehen, wie ihr Feedback schicken könnt. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bei Twitter findet ihr mich unter @kevin_scheuren und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Bleibt gesund und keep racing.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.